Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Aniletten und wir sind back aus der Sommerpause mit einem Gast, den mit Sicherheit jeder von euch kennt. Und zwar von 20.15 Uhr, denn wir haben heute niemand Geringeren als Günther Jauch am Start. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, TikTok und Spotify. Dann feiern wir euch. Und jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Endlich mal wieder im Orania.
Alter, ich freue mich schon auf die Ente.
Oha, und wir sind heute hier nicht nur in der Suite 102, sondern jetzt sogar in dem Crazy Salon mit geilem Ausblick.
Yep.
Der und ist Balkon.
Wo sind wir? Fünfter, sechster, siebter?
Ganz hoch oben auf jeden Fall. Ja.
On the top. Und on top ist auch heute unser Gast.
Oha.
Ich bin nervös, du?
Ich bin auch nervös.
Wir müssen halt auch extra Gas geben, weil der junge Mann ist der Einzige, der sich seine Ausstrahlungszeit aussuchen darf oder durfte. Und wir sind jetzt ein bisschen verkürzt heute unterwegs. Dafür wird es einen Teil 2 geben.
Ja, dann macht das halt wie im Fernsehen.
Das sage ich immer, aber erst am Ende der Folge. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Und ich bin auch froh, dass er nicht auf seine Consultants gehört hat, die nämlich...
Warum?
Bitte?
Warum?
Weil die wollten ja, also die Rede ist heute von Günther Jauch im Einreden, er soll sein Weingut doch Jauch nennen. Wegen dem Namen, aber du kannst ja nicht den Weingut Jauch nennen.
Warum?
Ja, weil du, wenn du ein E anhängst, ist das ziemlich blöd, ne?
Ja, okay, gut.
Also sind wir froh, dass sie beim Familiennamen geblieben sind, nämlich bei von Otte Grafen, von der wunderschönen Saar mit eigenem Bahnhof.
Das ist natürlich
beides. Das ist für alle Heavy-User das ultimative Gadget.
Das stimmt.
Also, heute gibt es keine A, B, C oder D-Frage.
Aber Kabi gibt's.
Kabi gibt's auf jeden Fall.
Ja, wir freuen uns.
Herzlich willkommen am heißen Stuhl, Günther Jauch.
Hallo.
Das ist eine Eilmeldung.
Eilmeldung.
Wir wählen mal wieder. Der Rolling Pin sucht wieder den Sommelier des Jahres. Oha. Also eigentlich suchte man die 50 beliebtesten Sommeliers, 50 Best. Und der Shelly und ich haben es wieder geschafft, in diese große, kleine Gruppe gewählt zu werden. Danke, danke höflichst, junger Mann. Und man kann jetzt auch noch rein und listen. Und letztes Jahr haben wir mir ganz viel geholfen, hier zu voten. Vielen Dank nochmal dafür. Ich konnte dann auf die 1 gewählt werden oder wurde auf die 1 gewählt.
Ja, Sommelier des Jahres.
Und dieses Jahr muss das de facto einfach Shelly werden. Weil ohne Shelly wäre ich nicht mal 50%. Der macht die ganze Weinkarte, der macht alle Bestellungen. Das ist bei uns der Sommelier. Und der ist wirklich der Sommelier des Jahres.
Ein richtiger Sommelier.
Ja, der bringt ja dir auch immer das, was du willst.
Digga, ja, der bringt mir immer Sachen, wo ich so denke, weiß ich nicht. Und dann trinke ich sie und denke so, das ist genau das, was ich wollte. Der hat mir zum Beispiel meinen ersten Demi-Sec-Champagner gebracht. Also eigentlich Kabi mit Bubbles. Und das war auch noch an meinem Geburtstag. Und ich war halt im 7. Himmel. Deshalb kann ich mich Willi da nur anschließen. Ich finde, dieses Jahr hat es Shelly auf jeden Fall mehr als verdient, Sommelier des Jahres zu werden. Deshalb gönnt ihm eure Stimme auf jeden Fall.
Das glaube ich auch. Und prinzipiell muss man sagen, cooler Preis, den der Rolling Pin jedes Jahr vergibt. Tolle Ehre, da auch reingewählt zu werden in die 50 Best, weil es auch nur eigentlich von brancheninternen Leuten gewählt wird. Das ist immer super. Und auch alle anderen verdienen es ganz sicher. Aber ich bin mir sicher, dieses Jahr verdient der Shelly ein bisschen mehr.
Deshalb alle, die für Willi voten wollten, ja, gönnt doch eure Stimme dieses Jahr. Shelly, Willi ist euch da gar nicht böse.
Ich bin nicht zu voten dieses Jahr. Ja? Ich wollte da raus, ich durfte nicht.
Willi entzieht sich des Votings.
Ich entziehe mich der Stimme.
Und er freut sich, wenn ihr Shelly eure Stimme gebt. Und ich freue mich auch. Und ich glaube, wir alle freuen uns einfach. Und dann kriege ich wieder einen Demi-Sack.
Perfekt. Also, rein in die Rolling Pin Homepage. Ich bin mir sicher, der Link ist auf der Bio. Hat Lenny sicher so installiert. Also einfach rein und den Shelly voten. Und wer keinen Beruf in der Gastronomie hat, dann macht er sich einfach einen digital. Ja. Und wählt den Shelly.
Oder ruft eure Gastro-Homies an und sagt, wählt den Shelly. Link in den Shownotes. Gönnt euch rein. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Go. Herr Jauch. Schön, dass Sie da sind.
Was säuseln Sie denn so?
Was? Säuslich? Nein. Ja. Heute alles per Sie wahrscheinlich. Gell? Als guter Gastgeber muss man sich ja immer einstellen auf die Gäste.
Ja, mal schauen, ob es am Ende zu einer,
soll man,
zu,
ne?
zu einer Verbrüderung im Dutzbereich reicht. Noch bin ich bei 0,0.
Sehr gut.
Ich auch. Willi?
Werden wir dabei nicht bleiben, wahrscheinlich, oder? Super. Für alle, die zuhören und die A, B, C oder D-Frage erwarten, bestenfalls jetzt den Sender wechseln oder irgendwas anderes hören. Sie wird von unserer Seite heute nicht gestellt werden. Ich hoffe, das ist anders auch so. Ich würde gern wissen, unglaublich interessiert wäre ich daran zu wissen, was trinken Sie gerne im Restaurant?
Im Restaurant trinke ich gerne als Auftakt ein Bier vorneweg, ja. Um praktisch erstmal so den Durst zu löschen. Ich bin kein großer Wasserfreund, sage ich ganz ehrlich. Das heißt ja immer, man soll genauso viel Wasser wie Wein während eines.
Oder mehr.
Also da, oder mehr sogar noch. Da bin ich nicht so dabei. Und dann, ja, gebe ich zu, bin ich eher klassisch unterwegs, dass ich gern erst was Weißes trinke und später dann was Rotes. Wobei ich feststelle, dass man von immer mehr Menschen umgeben ist, die da nicht so richtig mitziehen. Und dann ist man auf die offene Karte, also der offenen Weine, zurückgeworfen. Was manchmal toll ist oder auch völlig ausreichend ist, was aber sonst schade ist, wenn man nicht genügend Mitstreiter für eine komplette Flasche findet. Und wenn man einmal weiß und einmal rot, dann sind wir ja schon bei 2 Flaschen.
Aber man kann den Rest da mitnehmen, zustoppeln und mitnehmen.
Ja.
Ist das nicht verpönt?
Was?
Wenn man das macht?
Gilt das als prollig irgendwie? So nach dem Motto, packen Sie es mir ein? Oder?
Finde ich gar nicht. Ich finde die Auswahl halt meistens besser, wenn man in ein Restaurant geht, hat man ja meistens eine viel größere Auswahl flaschenweise und dann trinke ich halt 2-3 Gläser und nehme den Rest mit. Finde ich auch nicht schlimm. Am nächsten Tag schmeckt das ja auch oft besser. Aber was explizit begeistert Sie?
Also ich lasse mich sehr gerne beraten. Also wenn ich da jemanden Kundigen vor mir habe und mir was zu essen ausgesucht habe und dann sage, haben Sie nicht was? Habe ich also großes Vertrauen, dass nicht die Restbestände des vorletzten Sommeliers da weggetrunken werden müssen, sondern dass das dann wirklich zusammenpasst. Lasse mich sehr gerne überraschen, wenn, sagen wir mal, Dinge auch schräg sind, und jammere nicht einem Glas hinterher, was mir dann eben gar nicht geschmeckt hat, sondern das war dann eben einfach eine Erfahrung mehr. Ich gebe zu, dass ich eben überhaupt keine Ängste vor restsüßen Weinen habe und insofern da also relativ offen bin, was natürlich auch immer noch meiner relativen Unkenntnis, wenn man auf Weinprofis trifft und sich mit denen vergleicht, was damit einfach zu tun hat.
Ich habe diese kleinen Flaschen jetzt für mich entdeckt, diese Halbliterflaschen. Da kann man manchmal dem ein Schnippchen schlagen, dass es keine Mitstreiter gibt, wenn man nur so eine kleine bestellt.
Halbliter oder 0375?
Nee, 0375.
Ja. Da kann ich aus Verkäufersicht was dazu sagen. Also es gibt kaum ein Restaurant oder Etablissement, das nicht sagt, ja, und hätten Sie denn auch nicht kleine Flaschen und dann für Einzeltrinker etc. Und jedes Mal, wenn ich das dann geglaubt habe und drauf reingefallen bin und von irgendeinem Jahrgang dann diese kleinen Flaschen gemacht habe, liegen seitdem wie Blei bei uns im Keller. Das heißt, es ist die ganz seltsame Geschichte, so wie viele Gäste immer schreien, für mich nur trocken, obwohl sie das in Wirklichkeit gar nicht wollen. So heißt es ganz oft in der Gastronomie, haben Sie denn nicht auch halbe Flaschen? Und wenn es dann aber sagt, ja, haben wir, und könnten Sie sie bitte bestellen, kommt nichts. Interessant, witzig, weiß nicht, woran es liegt.
Weiß ich auch nicht. Also gerade die blöd ist halt bei den Halbflaschen, dass die auch wirklich nicht gut reifen. Wenn die so dann rumliegen, ne? Das ist halt so.
Gut, ja, das ist natürlich eine Magnum immer am schönsten. Ja.
Eigentlich schon, ja. Wir trinken jetzt einen Kabinett aus dem Haus Ottergrafen.
Mhm.
Und 2017 aus der Lage Altenberg.
Ja, also Altenberg ist ja unsere Top-Lage, unser Hausberg direkt hinter dem schönen Gutshaus. Und ja, der ist 2017, was sollen wir sagen, noch ein Kind, ein Vorschul, in der Vorschule oder nicht mehr Kindergarten.
Körli, du bist der Kabelspezialist.
Mega gut.
Gefällt dir?
Auch richtig, schon gute Süße, mag ich.
Ja, vor allen Dingen, ich finde ja, dass die Säure da immer schön, schön eingebunden ist. Wobei beim Cabi ist es eigentlich egal, da sind die, da sind tatsächlich die, die neuen Jahrgänge sind natürlich super schön, frisch etc. Die kann man auch sofort trinken. Beim großen Gewächs würde ich immer warnen. Also alle großen Gewächse, die gerade ein Jahr alt sind, da zucke ich mittlerweile ein bisschen zurück. Kommen wir nachher auch drauf. Ich habe umgestellt, also mindestens 2 Jahre Zeit lassen für ein großes Gewächs.
Weil bevor es rausgeht überhaupt.
Ja, bevor es überhaupt rausgeht. Dann jammern natürlich immer alle. Und also ich leide sehr unter der landläufigen Meinung, ja, Rotweine, je älter, je besser, Weißweine, je jünger, je besser. Das ist dieses alte und falsche Klischee. Nervt natürlich Weißweinhersteller schon sehr.
Aber ich finde richtig, richtig fresh.
Ein Kabinett, ja.
Kabinett ist halt, ja, Süße und Säure liefern sich diesen Kampf am Gaumen. Viele Leute wissen gar nicht, was ein Kabinett ist oder warum es Kabinett heißt. Heißt Kabinett, weil im vorletzten Jahrhundert diese Weine so teuer und selten und was Besonderes waren, dass sie in einem Kabinett weggeschlossen wurden, damit nicht die bucklige Verwandtschaft oder räuberisches Dienstpersonal sich daran vergreift, und waren eben zusammen mit Spätlesen, Auslesen vor über 100 Jahren, so zumindest auf unserem Weingut, die teuersten Weine und, wie ich mittlerweile nachgelesen habe, die teuersten Weine der Welt. Tempi Passati, kommen wir vielleicht später noch drauf.
Das war mal so, ja?
Ja, ich finde das
aber
auch.
Aber jetzt beim Kabinett ist super, es gibt anscheinend viele Geschichten zum Kabinett oder wie der Name entstanden ist.
Zur Entstehung, ja. Aber ich finde es interessant, dass die früher so top of the pops waren und heute manchmal so ein bisschen eine, ja, diese restsüße Kabinett, so, oh ja, das ist schon auch ganz süß, aber lass uns mal was Trockenes trinken. Und ich versuche ja, die Fahne für den Kabinett immer hochzuhalten.
Ja, also wir merken ja auch bei Weinmessen, wenn Winzer abends, also 8, 9, 10 Stunden hinterm Stand hinter sich haben und wirklich fertig sind, dann laufen 50% zu einem Pilzfass, was aufgebaut ist, ja, als ein Reparaturbier. Und die restlichen 50% kommen eigentlich im Wesentlichen an die Mosel-Saar-Ruwer-Stände.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Region Mosel-Saar-Ruwer. Die Weinregion, die heute Mosel heißt, hieß früher Mosel-Saar-Ruwer und ist eine der prominentesten und ältesten Weinregionen Deutschlands. Im Jahr 2007 wurde die Region offiziell umbenannt, um den Namen zu vereinfachen und die Markenidentität zu stärken. Finde ich gut. Dabei schließt sie immer noch die Weine der Nebenflüsse Saar und Ruwer mit ein, die übrigens auch ganz fantastische Weine hervorbringen. Schau da zum Beispiel an Maximin Grünhaus und Gels Zilliken. Wann kommt ihr eigentlich mal vorbei?
Und trinken dann die Kabinette als sogenannter Reparaturkabi. Ja, trinken sie die dann leer. Und man muss den Kabi den Leuten, ich will gar nicht sagen, man muss ihnen erklären, sondern man muss ihnen sagen, schauen Sie mal, das ist nicht einfach nur süß, sondern da spielen Süße und Säure zusammen. Und was viele auch ja nicht verstehen, aha, das ist etwas süßer, kommt vielen dann auch geschmacklich entgegen, auch wenn sie es ungern zugeben, und hat wenig Alkohol. Ja, wie kann das sein, wenn der süßer ist, dass er weniger Alkohol hat? Dann muss ich immer sagen, weil sie in der Schule bei der alkoholischen Gärung nicht aufgepasst haben. Dass natürlich in dem Moment, wo die Gärung gestoppt wird, natürlich eben bis dahin weniger Alkohol entstanden sind. Also wir sind bei dem, ich weiß nicht, hat er 8% hinten?
Genau, ja. 8, ja.
Genau, 8. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch aktuelle Kabinette, die sind bei 7,5%. Das heißt, da geht der Trend wirklich zur zweiten Flasche. Da sind wir so im gehobenen Weizenbierbereich eigentlich, was den Alkohol angeht.
Woher kommt denn eigentlich die Faszination Wein? War das durch das Weingut oder war da schon vorher irgendwie Leidenschaft?
Nein, ich hatte keine Leidenschaft. Also meine alkoholische Sozialisierung ist ärmlich verlaufen. Ich habe bis zum 30. Lebensjahr keinen Alkohol getrunken, nicht weil ich so ein tugendhafter Mensch gewesen wäre, sondern weil er mir einfach nicht geschmeckt hat. Und mit 30 hatte ich dann schon 10 Jahre hinter mir, im Bayerischen Rundfunk, wo praktisch die Hauskantine der Augustiner Biergarten war. Und da war ich dann immer der Einzige, der eine Fanta oder eine Florida Boy bestellt hat, während die anderen im Grunde zum Teil schon gepichelt haben.
Also als Ministrant auch keinen Messwein, Tschecherin?
Nein, tatsächlich, nee. Nein, keine Ambition. Hat mir, wie gesagt, nicht geschmeckt. Und mit 30 habe ich dann eben, also nach 10 Jahren München, war dann die Weizenbier Sozialisierung, die war dann gelungen. Also dann hat mir ein Hefeweizen hat mir gut geschmeckt und dann hatte ich eben auch mit Alkohol an sich kein Problem mehr. Wein kam vielleicht mit 40 ungefähr, wobei das so die klassische Sozialisierung war über Rotwein und je bombiger, desto besser. Also Neue Welt und noch ein Kracher und 15% Alkohol, gar kein Problem. Hätte ich mit Spätburgunder, hätte ich mit 40 zum Beispiel noch nichts anfangen können und mit Deutschem schon gar nicht. Der da allerdings auch zu der Zeit noch eher so vor sich hin kribbelte. Und dann ist es langsam besser geworden und dann stand ich auf einmal vor der Frage, das Weingut aus der Familie zu übernehmen, was für 15 Jahre aus der Familie draußen war. Ich kann das ja mal in Kurzfassung sagen. Von Ottegrafen, so hieß meine Oma, die hatte 10 Geschwister. Da waren insgesamt nur 2 Jungs darunter. Einer ist mit 20 im Rhein ertrunken und dann war nur noch einer übrig. Max von Ottegrafen, und der hat dann tatsächlich von den entsprechenden Vorfahren dieses Weingut bekommen und hat das dann entwickelt an der Saar. Gründungsmitglied VDP, beziehungsweise Verband der Naturweinversteigerer. Und da lief das, und da hat es wirklich die teuersten Weine der Welt hergestellt. Mein Großonkel Max schrieb mal in eines seiner Bücher, habe gerade 1% unserer Jahresernte im Fass verkauft und habe damit 100% der Kosten des Weingutes gedeckt.
Wow.
Das heißt also, die hatten eine Rendite von 99%. Da sage ich immer, das schafft man heute nur noch mit
Wohnungen in Potsdam. Wohnungen in Potsdam.
Nein, keine Chance, sondern ich sage immer Prostitution, Drogenhandel oder Fernsehen.
Ist Fernsehen so arg?
Ja, na, schauen Sie. Ich gehe irgendwo und moderiere eine Sendung. So, welche Kosten habe ich in der Zeit, dass ich in einem Hotelzimmer sitze? Das wird vom Sender bezahlt. So, dass ich irgendwas anziehen muss, damit ich mich niemanden erschrecke mit einem Nacktauftritt, stellt auch der Sender, weil die nicht wollen, dass ich mit meinen Schrillkrawatten da selber auftrete. So, ich werde zum Studio gefahren und wieder zurück. Also gut, meine Handykosten trage ich irgendwie selber, aber da sind sie tatsächlich, also eher im 99,5% Bereich, denn welche, ich hab ja keine Kosten, ich habe ja keinen Betrieb, der was herstellen will. Wenn ich da das Weingut jetzt daneben setze, ja, das ist im Grunde genau das Gegenteil. Und unglaublich kostenintensiv heutzutage. Aber die einzigen Personalkosten bin ja ich. Hab ja niemanden, den ich sonst da bezahlen muss. Also deswegen ist das eben genau der Unterschied. Ich hatte auch schon mal vor, Sie kennen ja alle diesen Hollywood-Schriftzug. Also Hollywood in den Bergen. Ich hatte vor, mal in den Kanzemer Altenberg auch genauso große Buchstaben heißen und Danke RTL reinzuschreiben. geht leider nicht, weil das irgendwie, das ist Natur, auch Naturschutzgebiet, Naturpark, ja. Hunsrück, da darf man nicht irgendwas reinschreiben.
Ja, Pop-up-Bar, danke RTL. Ja. Das wäre super. Also ist das, was Sie unterscheidet von Sting, Coppola, Drei Freunde und Brangelina, dass sie familiär mit dem Ganzen.
Ja, genau. Also und der hatte eben das Weingut. Ich war da sehr viel als Kind. bis zum 12. Lebensjahr, dann ist mein Großonkel gestorben. Und die Großtante, immer wenn ich dann da war, da hat sie mir einen Besen in die Hand gedrückt oder ein Rasenmäher. Und da war so ein englischer Garten, hatte mein Großonkel angelegt mit wunderbaren, exotischen, 100 Jahre alten, jetzt 100, über 100 Jahre alten Bäumen. Und also toll, hat mir mal einer gesagt aus dem Frankfurter Botanischen Garten. Der Frankfurter Botanische Garten hat 2 Champions-Bäume. Und bei uns im Park sind 19 Champions-Bäume. Also, eine super Nummer mit riesigen Mammutbäumen, südamerikanischen Blauzedern, wie heißen diese, chilenischen Karokarien oder so ähnlich. Also, und chinesische Blauglöckchenbäume. Also es ist der pure Wahnsinn und sicherlich auch toll. Aber da war ich so ein bisschen als Landschaftspfleger dann, als 12-Jähriger. Und da habe ich keine Lust gehabt und dann bin ich nicht mehr hingefahren. Und die Großtante hat den Großonkel fast 30 Jahre überlebt und ich war nicht mehr da. Und dann, weil die Ehe kinderlos geblieben war, hat sie aus ihrer Familie eine Großnichte auf dem Sterbebett praktisch adoptiert. Und das war eine Ärztin in Köln, Frau Dr. Kegel, sehr, sehr nette Frau, sehr tüchtig auch. Und die ist dann auf das Weingut gezogen, hat es betrieben 15 Jahre lang. Und dann waren praktisch, dann waren über 40 Jahre um und dann wollte sie es doch verkaufen. Sie war dann so um die 70 Jahre alt, wollte es verkaufen. Und davon habe ich durch Zufall in Berlin bei einem Abendessen Wind bekommen. Also ich hatte, wie gesagt, mit Kanzem und dem Weingut gar nichts mehr zu tun und hörte das nur und sagte dann zu meiner Frau, weißt du, dass wir in der Familie mal ein Weingut hatten? Nee, keine Ahnung. Und so, ja, jetzt sage ich, es soll verkauft werden. Und das war seit 1805 ist es immer in unserer Familie gewesen. Und ja, dann schreib doch da mal hin und dann fahren wir da mal hin. Dann habe ich der Frau Dr. Kegel da hingeschrieben. Hat sie sehr freundlich geantwortet, ja, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann sind wir praktisch 2 Jahre lang, immer wenn wir frei hatten, sind meine Frau und ich da hingefahren und wir sind umeinander rumgeschlichen. Die haben so dran gehangen, dass sie es eigentlich nicht verkaufen wollten. Und ich hatte gerade die Talkshow in der ARD übernommen, die Polit-Talkshow nach dem Tatort, dass ich überhaupt gar nicht wusste, wo mir der Kopf stand, wie ich dann auch noch ein Weingut betreiben sollte. Und nach 2 Jahren haben wir uns angeguckt und haben dann gesagt, haben uns immer gegenseitig versichert und das wäre doch toll, wenn und ja, aber es wäre ja toll, wenn sie es auch behalten könnten und aber es wäre doch auch toll, wenn sie es übernehmen könnten. Ja, ja, natürlich haben wir gesagt, das ist jetzt albern. Wir müssen jetzt mal zu Potte kommen. Und dann haben die uns gefragt, wollen sie es wirklich kaufen? Und ich habe die gefragt, wollen sie es wirklich verkaufen? Und dann haben wir beide ja gesagt. Ja, und seitdem habe ich es an der Backe. Das war jetzt vor 13 Jahren. Ziemlich genau. 1. Juli 2010 haben wir es übernommen.
Leo, und bereut seitdem?
Nein, nicht bereut, weil Landwirtschaft war eine völlig andere Geschichte und Wein natürlich. Dann in diese Welt des Weins, in diese unendliche Welt. Ich kann alle nur warnen. Alle, die glauben, sie kriegen die Welt des Weines in den Griff und können das irgendwie lernen und kennen sich irgendwann mal definitiv aus. Das funktioniert so nicht. Bestes Beispiel ist immer, wenn Egon Müller zu sich nach Hause einlädt, also der ja an der Saar die teuersten Weißweine der Welt produziert. Und dann im Laufe eines Abends, wenn dann viele absolute Profis um einen rumsitzen, aus seinem Keller irgendwelche Sachen holen und dann geht's los. Ah, das kann nur ein 93er sein. Nein, 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 viel früher. Also die Noten, das ist so 75, 76. Nein, das war der Versteigerungswein von 2001. Ich erinnere mich genau. Und das ist herrlich. Und wie sie dann alle, wie sie schätzen, wie sie stürzen, wie sie sich den Steiß verkürzen. Und am Ende steht immer 90% der absoluten Kenner steht richtig blamiert da. Sehr lustig.
Das ist auch super. Beim Skifahren, die ganzen Profis, nicht, da trennen die meisten nur ein Hundertstel oder so. Und beim Weinverkosten sind wir dann alle so weit
auseinander. Ja, schon mal 2 Jahrzehnte daneben.
Oder 6000 Kilometer.
Was hier genau. Sehr lustig. Nein, das ist, also, kann überhaupt nicht. Das ist nicht Württemberg. Nein, nein, nein. Nein, das ist auch nicht Baden. Ausgeschlossen. Ja, das muss Rheinhessen sein. Mhm. Und dann, weiß ich nicht, was Sizilien oder so.
Aber war dann Kabinett auch das erste, was so richtig geschmeckt hat? So ähnlich wie beim Curly, wo so Zucker die Verführung ist, ein bisschen?
Ja, also ich gebe zu. Wir haben, als ich das Weingut übernommen habe, sind, und das ist immer noch unser Kerngeschäft, da waren 80% unserer Weine trocken. Also große Gewächse, dann inzwischen Ortswein und eben Gutswein, also die klassische VDP-Pyramide. Und ich habe es, sagen wir mal, geschafft, den Trockenbereich von 80% auf 2/3 heute zu drücken und praktisch den Süßen von 20%, den Restsüßen von 20% auf 1/3 eben hochzubekommen. Also mein Ziel ist irgendwann mal tatsächlich auf 50-50 zu sein. Und wie gesagt, wenn man den Leuten, was ich oft mache, ist, wenn Leute aufs Weingut kommen, so eine Gruppe, ja, ich nehme Rotwein. Nee, tut uns leid, Rotwein haben wir gar nicht. Na, dann nehme ich ein Pinot Grigio. Ich sage, nein, wir sind ein reines Riesling-Weingut. Mhm. Dann nehme ich einen Grauburgunder. Nein, ich sagte doch, außerdem Pinot Grigio und so. Passen Sie auf, wir machen das so. Ich stelle Ihnen hier 5 Flaschen auf den Tisch. Das fängt hier an der linken Seite, fängt es ganz trocken an. Und dann wird es langsam schrittweise immer restsüßer. Und dann lasse ich sie jetzt mal eine halbe Stunde alleine und dann schauen wir mal weiter. Und dann komme ich nach einer halben Stunde wieder in den Raum und dann schaue ich mir das sogenannte Pleasure Measure an. Also ich gucke einfach, wie viel bei den Flaschen rausgetrunken ist. Und siehe da, und das betrifft...
Pleasure Measure finde ich großartig.
Interessanterweise betrifft es Profis fast genauso wie Leute, die also von Wein tatsächlich relativ wenig Ahnung haben, dass so im Bereich zwischen Kabinett und Spätlese, da haben sie es am meisten weggetrunken. Sodass ich die These aufstelle in deutschen Restaurants, wo alle auf der sicheren Seite sein wollen, sagen, für mich nur trocken, da rede ich von Weißwein und Rotwein, aber von Weißwein natürlich insbesondere, die bestellen, also kein Mensch würde ein Essen bestellen, was ihm eigentlich nicht schmeckt. Wer kein Wiener Schnitzel mag, bestellt kein Wiener Schnitzel. Ja. Aber ich glaube, dass ein doch hoher Prozentsatz an Menschen sich insbesondere einen Weißwein bestellt, den sie in Wirklichkeit gar nicht am liebsten trinken, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen, weil sie sich unter Freunden und Bekannten nicht blamieren wollen, weil sie beim Kellner womöglich als Kenner durchgehen wollen, aber eigentlich ein bisschen anders ticken. Und dass die heutigen restsüßen Weine hoher Qualität ja gar nichts mehr mit diesen Glykolnummern, Österreich sei Dank, da werde ich Österreich ewig bekramt sein, dass von euch die ersten Glykolweine kamen.
Aber bei uns ist wenigstens keiner gestorben, wie in Italien.
Achso, in Italien, ja gut, ja, da war's dann, die haben es dann auf die Spitze getrieben. Okay. Jedenfalls, das hat ja gar nichts mehr damit zu tun. Ich sage immer, die billigsten Weine der Welt sind süße Weine. Und die teuersten Weine der Welt sind auch süße Weine. Und süß ist eben ein Riesenunterschied.
Ja. Aber die meisten Pinot Grigios, die Menschen dann trinken, um nochmal drauf zurückzukommen, ist ja auch nicht trocken. Die meinen, es ist trocken, aber das kommt ja daher mit 6-7 Gramm Restzucker und das ist dann
also, wirklich der Horror. Ja, das ist das eine. Und, wie soll ich sagen, es gibt tolle, tolle Burgunder, natürlich. Aber ich sag mal, wenn so der Durchschnittsgrauburgunder geordert wird, der, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen in Richtung Fanta mit Alkohol. Dann ist es, man kann da nichts gegen sagen. Man kann sich da auch so ein, als freundliche Begleitung, kann man sich damit auch durch den Abend trinken. Aber wenn ich es einfach vergleiche mit der Vielfalt, zum Beispiel der Riesling-Traube, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja ein völlig anderes Spektrum, was sich da auftut. Und das gilt natürlich bei allen, die eben, was ich in erster Linie Grauburgunder, Weißburgunder meine, gilt es natürlich immer als,
als hochnäsige Mosel-Attitüde, den Riesling so nach vorne zu schieben. Ich bin da deswegen mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig geworden.
Und kannten Sie dann schon alle Weine, die es auf dem Weingut hergestellt wurden, bevor Sie es gekauft haben? Oder haben Sie dann erst mal den Keller aufgemacht, als Sie es gekauft hatten?
Ich musste dann auch im Grunde erst mal lernen, was weiß ich, Gutswein, Ortswein gab es damals noch nicht. Dann eben das große Gewächs, dann eben Kabinett, dann die Spätlese, dann die Auslese, dann die Beerenauslese, dann die Trockenbeerenauslese, dann der Eiswein, dann zusätzlich Sekt, den wir eben auch gemacht haben. Also das war schon ein sehr ordentlicher und langwieriger Lernprozess. Ich vergleiche es immer so ein bisschen, weil mir die Leute sagen, ja, kennen Sie sich denn jetzt so richtig aus? Und dann sage ich immer, eigentlich nicht. Ich fühle mich so ein bisschen ich vergleiche es mit dem Fußball. Wenn Sie selber nicht Fußball gespielt haben, und was den Wein angeht, ich habe eben keine Winzerlehre gemacht und bin nicht auf einem Weingut aufgewachsen, also kann ich da nicht so richtig mitreden. Aber wenn Sie 10 Jahre als Nicht-Fußballer neben dem Trainer auf der Trainerbank gesessen haben und jedes Spiel mit dem mitgesehen haben, dann können Sie schon ein bisschen mitreden. Vielleicht sollten Sie nicht gerade die Neueinkäufe für die nächste Saison koordinieren, aber dann kriegen Sie ein Gefühl für das Spiel. Dann können Sie ansatzweise zumindest ein Spiel lesen haben dann da schon was mitgenommen, obwohl sie im Grunde immer nur an der Seitenlinie standen. Und so ähnlich würde ich mich vielleicht auch definieren, was den Wein angeht.
Mehr Manager als Besitzer, als jetzt selber Winemaker.
Ja, also ja. Ich rede gern auch im Weingut mit rein. Beim Keller eher nicht.
Außenbetrieb?
Ja, nee. Nein, also ich rede mit, zum Beispiel beim Gutswein, den finde ich wahnsinnig wichtig. Wenn der ja auch nicht funktioniert, wird's ja ganz schwierig für jedes Weingut. Da habe ich zum Beispiel in der Vergangenheit öfter reingeredet, weil es da manchmal den Ehrgeiz gab, im Grunde aus einem Gutswein ein kleines, großes Gewächs zu machen. Was dann auch bedeutet hat, dass der Gutswein, wenn man den nach 6 oder 8 Jahren aufgemacht hat, zum Niederknien war. Nur, nach 8 Jahren macht keiner mehr einen Gutswein auf. Dann ist
sollte er leer sein.
Sollte er leer sein oder er steht immer noch in der Flaschenhalle. So, deswegen, da sind dann zum Beispiel so Dinge, dass ich gesagt habe, Leute, ein Gutswein muss ein Gutswein sein. Den muss ich nach ein Jahr nach der Lese, muss ich den aufmachen können und dann muss der funktionieren. So, das finde ich auch sinnvoll.
Jetzt ist es als Unternehmer wichtig, wenn man so ein Weingut übernimmt, dass es dann auch rentabel ist? Weil eigentlich, also man kann ja davon ausgehen, dass genug Kohle irgendwie da ist und viele buttern da ja rein und buttern rein und buttern rein und sagen, okay, das ist dann irgendwie mein Hobby oder so oder alles muss schön sein und alles muss gut schmecken, aber Geld müssen wir nicht damit verdienen. Ist es dann schon wichtig, dass man irgendwie sieht, okay, man hat da jetzt...
Also ich gebe zu, Geschäftsbetriebe, die nicht funktionieren, finde ich schwierig.
Fast jedes 3-Sterne-Lokal, würde ich jetzt mal unterstellen.
Ja. Finde ich schwierig. Aus mehreren Gründen. Erstens lässt der Spaß nach. Übrigens nicht nur bei dem, der da immer reinbuttert, sondern ich meine, dass dann auch bei den Angestellten so eine ist doch eigentlich egal Haltung kommt, ja, die also nicht zwangsläufig konstruktiv ist, weil ja eben immer nachgeschossen wird, sondern dass man dann eventuell eher doch mal die Flügel hängen lässt. Und dass es einfach Spaß macht, ein Teil eines funktionierenden Geschäftes zu sein. Und zwar glaube ich, dass sowohl für denjenigen, der da investiert und der da den Hut auf hat, als auch für die Angestellten. Das macht einfach mehr Spaß. Der zweite Punkt ist, sowas als Hobby zu machen, das geht ja nicht lange gut. das Finanzamt sagt dann irgendwann, wo ist denn Ihre sogenannte Gewinnerzielungsabsicht? Die ist hier nicht erkennbar. Bei einer Pommesbude gucken die sich das 2 Jahre an. Beim Tapetengeschäft, glaube ich, 3 oder 4 Jahre. Bei allem, was mit Landwirtschaft zu tun hat, sind sie großzügiger. Das heißt, da gucken sie sich das länger. Es kann Missernten geben. Da kann natürlich kein Mensch was dafür. Aber irgendwann muss für meine Begriffe jedes Geschäft funktionieren. Sonst sind wir im Bereich einer sogenannten gemeinnützigen GmbH. Also dann bin ich bei der, bin ich bei der Caritas. Was ja in Ordnung ist und verdienstvoll und ehrenvoll ist. Aber also ich finde, es soll schon rentabel sein. Kann es gleichzeitig als Vermögensanlage nicht empfehlen.
Nein?
Weder, weder ein Weingut noch ein Restaurant.
Aber Romane Conti kaufen könnte man als Wertanlage.
Oder gut, aber das ist eine andere Form. Ja, ja. Das ist eine andere Form der Spekulation. Klar, kann ich machen, aber dann bin ich Weinhändler.
Ja. Ich wollte vorher noch, weil der Kabinett irgendwie untergegangen ist, weil ich das eigentlich sehr mag bei den Weinen von Ottegrafen oder ihren Weinen. Das sind halt Weine, die brauchen Luft. Und den Kabinett haben wir jetzt viel zu schnell getrunken. Leider sind wir ein bisschen unter Zeitstress. Passiert, der wird wahrscheinlich, wenn die Folge vorbei ist, viel, viel besser sein. Aber 17, das war zuerst ein bisschen so, finde ich, sehr verschlossen, dezent, fast ein bisschen muffig. Und ich hatte zu Beginn die Säure überhaupt nicht so, sondern das war eher so süß und pappig. Ja, und jetzt wurde er auch, ja sicher, gehe wieder nochmal
ein Schluck. 17 ist tatsächlich so ein bisschen ein Nischenjahr gewesen. Also 17 haben alle gejammert. Und bei uns ist es oft so, dass wir versuchen, bei einem Nischenjahr richtig gut zu sein. Also ich sag mal 18, wer da was falsch gemacht hat, also der konnte ja eigentlich gar nichts, weil 18 einfach ein super Jahr war, ein einfaches Jahr, aber alle konnten jubeln.
Aber oft war es dann boring halt hinten nach so ein bisschen.
Ja, okay. Ja. So, und bei 17 war es schwieriger. Und da haben Sie auch recht, da braucht man dann tatsächlich oft mehr Zeit, dass sich so ein Wein entsprechend entwickelt. Und bei uns sind tatsächlich diese Weine, die sind so, so ewig haltbar. Wir haben, das war im Gomillot, haben sie Beerenauslesen getestet. Und da schreiben sie auch immer Trinkbarkeit, Haltbarkeit. So eine Kolumne. Da waren wir vorne mit dem Hinweis 2100 plus. Also über das Jahr 2100 haltbar und trinkbar. Fand ich sehr mutig, denn es wird sich keiner in dem Raum befunden haben, der das jemals wird nachprüfen können, ob das tatsächlich geht. Doch, doch, das könnten die vom Potenzial her, könnten die schon wissen und die merken das. Und so haben wir, ich habe nach einem Jahr in einer absoluten Ecke des Weingutes gefunden, 1130 Flaschen 75er Auslese.
Das war eine große Ecke.
Ja, war eine sehr große Ecke. So, war aber sehr, sehr dreckig, sehr verstaubt und so. Dann haben wir die alle aufgemacht, alle verkostet, alle neu abgefüllt und
Schwefel frisch, wird man keinen gebraucht frisch, haben
wahrscheinlich. Frisch verkorkt. Und aus den 1130 Flaschen wurden am Ende 950 neue. Also Füllstand war eigentlich auch noch ganz okay. Und die haben sie uns, weil wir sie auch falsch gepreist hatten, viel zu billig rausgehauen haben, die wurden uns so aus den Händen gerissen, dass ich geschrien habe, halt, als nur noch 100 da waren. Dann kamen sozusagen noch die Jammerer, aber gute Kunden. Und dann waren es nur noch, ich glaube, 65, die irgendwie da waren. Da habe ich gesagt, so, jetzt ist Schluss. Die müssen aber da bleiben. Und dann hatte ich im letzten Jahr einen Glücksmoment. Da kam ein Hotel bei uns aus dem Raum von der Saar. Sie wollten sich mal melden. Sie hätten vor einigen Jahren 60 Flaschen von dem Wein gekauft. Und ehrlich gesagt, hätten sie dann nur 6 Flaschen verkauft. Und ob es vielleicht möglich wäre, dass wir die vielleicht wieder zurücknehmen.
Was?
Ja. Und dann habe ich mich also angemessen empört gezeigt und haben gesagt, also erstens, was ist denn das für ein Geschäftsmodell? Wie stellen Sie sich denn das vor? Und ja, es tut uns auch sehr leid. Und dann habe ich gesagt, naja, wir wollen mal Gnade, sind ja ein guter Kunde, ansonsten wollen wir mal Gnade vor Recht ergehen lassen und habe glücklich da 60 Flaschen wieder zurückkaufen können. Zu dem damaligen Preis, der sowieso...
-20% in der Retour.
Ja, ich glaube nicht, dann müsste ich nochmal nachfragen.
Aber verhandelt ein bisschen, so nattig.
Von wann war die Flasche? Von 75er Auslese, kannst du mal Altenberg, ein Traum an Frische, an Komplexität, an Abgang, an allem. Also so großartig mache ich wirklich nur auf, ich habe beinahe gesagt, wenn jemand gestorben ist. Nee, wenn wirklich mal was zu feiern ist.
Aber jetzt kommt schon ein bisschen mehr Säure in dem Körper.
Ja, ja, das macht extrem auf. Ja.
Also übrigens, Entschuldigung, wenn ich das sage, ja. Wir sind ja noch nicht beim großen Gewächs, aber im Grunde unsere Weißweine tatsächlich so wie Rotweine behandeln. Sehr gerne. Großes Glas, verträgt wunderbar ein Burgunderglas. Sehr gerne, ist natürlich in der Gastronomie schwierig, 2 Stunden vorher öffnen. Also wie ein Rotwein behandeln.
Wie ist das, wenn man so ein Weingut dann kauft und übernimmt und dann eben Manager ist so ein bisschen, schaut man dann, wer ist da so am Markt? Wer sind die besten Winemaker? Oder wer sind die besten Außenbetriebsleiter? Wen kann ich da einstellen? Oder ist da immer noch das Stammteam?
Ja. Also ich habe mich erstmal auf das Stammteam verlassen und habe mir das angeschaut und habe niemanden entlassen. Und weil ich diesen Übergang, es musste so viel gebaut werden, es musste so viel saniert werden im Keller, was die Flaschenhalle angeht, die Berge, Drahtanlagen, musste so viel modernisiert werden. Es war ein unfassbarer Sanierungsbedarf, weil sich das Weingut tatsächlich immer noch auf dem Stand der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eben bewegte. Und das waren, und da habe ich mich sehr drauf konzentriert und habe gesagt, wenn du jetzt noch anfängst, neue Kellermeister zu suchen, was ich auch nicht wollte, weil die auf mich einen sehr guten und professionellen Eindruck gemacht haben. Dabei ist es dann viele Jahre auch geblieben. Vor 2 Jahren haben wir uns von dem Geschäftsführer getrennt, was ja nach über 10 Jahren ist es ja auch in Ordnung und haben den Mann, der seit 2004 bei uns, damals als ganz junger Mann, der war gerade erst Mitte 20, der Sven Klinger, der schon maßgeblich immer für die Qualität der Weine gesorgt hat, dem haben wir dann mal so richtig freie Hand jetzt gelassen. Und dann hat er gleich im ersten Jahr, hat er bei Vinum mit unserem Versteigerungskabinett Platz 1, mit unserem normalen Altenberg-Kabinett Platz 3. Mit unserer Versteigerungsspätlese Platz 1, mit unserer in Anführungsstrichen normalen Spätlese Platz 5, mit unserer Auslese Platz 2 gemacht hinter Johannesberg. Und Vinum ist wirklich, die nehmen kein Geld für diese Verkostung, wo man ja manchmal sagt, wer die größten Anzeigen platziert, der landet dann auch vorne. 12.000 Weine, alle blind verkostet in einer lokalen, in einer regionalen und dann in einer Bundesverkostung. Das war für uns in diesem Jahr, also praktisch zählt ja als 2023, eine große Nummer. Und dann haben sie gesagt, da kommen wir jetzt nicht dran vorbei, dann Winzer des Jahres.
Winzer des Jahres.
Und das war natürlich toll, führte natürlich gleich wieder zur Diskussion, ja, ich bin kein Winzer, habe ich auch in jedem Interview dann so gesagt. Aber ich glaube, es war die Anerkennung für einen Betrieb, der über Jahrzehnte eben im Dornröschenschlaf gewesen ist. Und das hat allen auch so richtig Schub gegeben und das macht Spaß. Wer dann glaubt übrigens, dass sich die Weine von alleine verkaufen, es spielt fast keine Rolle.
Wirklich? Wie nervig ist es eigentlich, wenn man was weiterbringen will und ja, man sieht und hört, es wurde ja viel weitergebracht in den letzten 13 Jahren, dass man immer wieder in die Kritik kommt, ja, man ist ja nicht aus der Branche, man ist ja der Jauch, man macht das alles mit Geld. Mhm. Ist das, zermürbt man dann irgendwann?
Ja, das oder ist zermürbend, dann jede Bestätigung vor allem, so? Wenn die Leute dann, ach so, das kommt bei Ihnen aus der Familie, was ja auch erstmal nichts ändert, denn der Sanierungsbedarf
war, oh, das
ja,
ist nur gutes Storytelling.
War ja trotzdem war ja trotzdem da. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir ein Weingut zu kaufen, wenn ich da eben mit der Familie nichts zu tun gehabt habe. Mir hat das irgendwie leid getan, also 1805 bis 2010 oder eigentlich bis 1995 war es in unserer Familie. Dann war es ja im weitesten Sinne, weil es ja die angeheiratete Familie war, war es dann auch immer noch der Familie und dann wäre es aus der Familie rausverkauft worden. Und da bestand eine große Gefahr, nämlich die Gefahr, dass der Betrieb zerschlagen wird. Das heißt, wir haben ein tolles Gutshaus, denkmalgeschützt. Wir haben einen riesigen Park, den jeder Montag bis Samstag besuchen kann. Keiner muss was trinken, keiner muss was kaufen. Eine Riesengeschichte. Wir haben dann eben außerdem die Weinberge, ausschließlich große Lagen, nur große Lagen. Wir könnten im Prinzip aus unseren Weinen ausschließlich große Gewächse machen. Geht natürlich nicht, wollen wir auch nicht. Und viertens eben der Betrieb. Und sowas wird dann im Allgemeinen, da sagt einer, oh, die Immobilie finde ich toll und den großen Garten finde ich auch toll und die Weinberge verpachte ich oder ich verkaufe sie gleich und den Traktor kriegt man irgendwann auch schnell verkauft. Und schon ist so eine Tradition, ich will gar nicht wieder groß von Kultur sprechen, aber es ist natürlich in Deutschland eine Kultur, die ist dann erstmal zu Ende. Und dann hatte ich den Denkmalschutz bei mir sitzen und die saßen so mit zusammengekniffenen Mündchen mir gegenüber. Dann sagte der Mensch, und ich war auch zusammengekniffen, weil ich also zum Teil mit Denkmalschutzbehörden also schon arge Erfahrungen gemacht habe, die nicht lustig waren. Und dann sagte der, ja, wir reden jetzt mal ganz offen. Sie sagen, wovor Sie am meisten Angst haben und ich sage, wovor ich am meisten Angst habe. Ich habe am meisten Angst davor, einfach nur schikaniert zu werden und im Grunde das hier nicht vernünftig entwickeln zu können. Und dann sagt er, ja, unsere Angst ist, dass Sie aus diesem Weingut ein Wellness-Hotel mit Tiefgarage machen, wo in dem Park so Jacuzzi-Pools aufgebaut werden. Und als ich das merkte, dass das im Grunde die Angst der Denkmalschützer war, was tatsächlich vielleicht auch nicht ganz unbegründet ist, wenn man sich anschaut, in welche Richtung das dann oft geht, weil man eben mit Hotelbetten mehr Geld verdienen kann als mit Wein. Da war ich eigentlich ganz erleichtert und das war eine super Zusammenarbeit dann. Denkmalschutz und ich, immer wenn wir so sagen, und wie machen wir jetzt die Fensterläden? 8 verschiedene Fensterlädenfarben, ich mit meiner Frau besprochen, also uns würde die Farbe Nummer 7 am besten gefallen. Wie ist denn bei Ihnen? Ja, sagten die, also uns würde schon am besten die Farbe 7 gefallen. Bingo, zack.
Da muss man alles mit denen absprechen immer.
Ja, weil es eben, ja, es ist aber auch im Prinzip richtig. Wenn die einen nicht schikanieren, wenn die selber Freude dran haben, wenn die auch ein bisschen Sinn dafür haben, was weiß ich, muss man einen Balken erhalten, der danach ohnehin verhüllt ist. Also wo Rigips drumherum ist, was auch der Denkmalschutz so will oder was man für einen Brandschutz zum Beispiel braucht. Also irgendwas, was man überhaupt nicht sieht, muss man das dann auch so erhalten. Oder gutes Beispiel war, wir haben eine Flaschenhalle gebaut, schon auch das in dieses Denkmalprojekt reinmacht. Ja, Flaschenhalle heißt, im Sommer müssen die Flaschen, insbesondere im Sommer, müssen sie ja kühl gehalten werden. Strom. Ganz, ganz, ganz
wo wichtig. Wo hängt das Aggregat?
Einfach Solarzellen. Finden wir aber jetzt nicht so gut hier in dieser Kulturlandschaft. Habe ich verstanden. Aber Nachhaltigkeit und alles, was dazugehört und was es dann eben kostet, dass man das da immer alles kühl und frisch halten muss, worauf einigt man sich? Dass wir ein Solardach genommen haben, das man nicht sieht. Und wo tatsächlich die Dinger nicht so senkrecht stehen, wo dann die Sonne schön draufbrunzen kann, sondern es muss halt so weit nach unten sein, da geht nicht so viel Sonne drauf, aber dafür ist es denkmalverträglich. Das ist zum Beispiel ein Kompromiss, mit solchen Sachen kann ich immer gut leben.
Wie ist das bei Weinverkostungen? Das war ja zu Beginn so, wahrscheinlich ist es immer noch so, ich finde es ja immer löblich, dass sie sehr häufig selber da stehen, die Weine kommentieren und ausschenken. Mhm. Mittlerweile zählen sie ja schon so zu uns, sag ich mal. Aber ist es am Anfang nervig, wenn die Leute nur kommen, weil der Günther ja auch steht?
Ja. Ich sag mal so, alle haben ja gesagt, na, wenn Sie das Weingut jetzt übernehmen, dann verkauft sich das ja alles ganz von alleine und läuft wunderbar. Und habe ich gesagt, wieso denn? Ja, das machen Sie ganz einfach. Sie ändern das Etikett, da nehmen Sie das Wer wird Millionär-Logo, schreiben dann noch Günther Jauch drüber und nennen das Ganze Der Millionärswein. Das sollen Sie mal sehen, das geht ab wie Schmitz Katze.
Dicke Flasche.
Habe ich gedacht, ja, habe ich gedacht.
Lage A, B, C und D.
So in die, ja, 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 genau, ja. Ah, und dann dachte ich, also in die Richtung soll es ja eigentlich nicht gehen. Und habe mich dann für den sowohl im Inland als auch im Ausland schwierigen Namen meiner Vorfahren weiter entschieden. Also von Otte Grafen, von Ottenhofen, Ottenhalven, Oden, Odengraf, Odergraf. Also da, das geht kunterbunt durcheinander. Und im Ausland ist der Name ja auch nicht gerade besonders gängig. Aber habe ich gesagt, das behalten wir so. Es war dann tatsächlich erstmal eine große Neugierde da. Also jeder kam an den Stand, jeder wollte probieren, jeder hat eine Meinung dazu gehabt, etc. Führte aber nicht zu irgendwelchen Mehrverkäufen. Ich habe gar kein Problem, wenn Leute an den Stand kommen und sagen, können wir schnell ein Bild machen, es ist für meine Oma, es ist immer nur für die Oma. Okay, aber die machen das so, sie denken, sie müssen sich dieses Selfie verdienen, indem sie 20 Minuten am Stand stehen, jeden Wein probieren, um dann schüchtern nachzufragen, ob es wohl, und in der Zeit ist der Stand verstopft. Wir waren dann also auf der Prowein in Düsseldorf, an unserem Stand der größte Rummel. Und ich sah die ganzen Leute, die sich mit Wein richtig gut auskennen, die wir mal, also, ja, die sind da nur vorbeigelaufen. Aber ich sag, was ist denn das für ein Zirkus hier? Und weg. Und weiter.
Das und hat sich, Scheiße, jetzt muss ich 7 so Rieslinge probieren, bis ich endlich meinen Senfen kriege. Ja,
so. Und es hat sich mittlerweile zum Teil normalisiert. Ich werde zum Teil von meinen Leuten dann vom Stand weggeschickt. Geh du mal ein bisschen rum und guck dir mal die andere Seite, damit sich das dann wieder beruhigt. Aber es ist mittlerweile, hat gefühlt meiner Ansicht nach auch jeder Besucher auf irgendeiner Weinmesse hat sein Selfie bekommen. Und es gibt Weinmessen, wo das auch fast keine Rolle spielt. Mainzer Weinbörse zum Beispiel, eine der besten Weinmessen für meine Gruppe. Unheimliche Kennerschaft, tolle Leute, die sich ganz ernsthaft auch damit beschäftigen. Aber es gibt eben sehr viele Leute, die einen Wein nur dann kaufen, wenn sie den Eindruck haben, damit einen bitterarmen Winzer zu unterstützen.
Ja.
Also der muss bucklig sein, der muss also noch, der muss noch den Lössboden unter den Fingernägeln haben. Und den, wenn man zu dem aufs Weingut geht, dann trifft man den schon im Steilhang und nicht etwa in der Vinothek. Dann ist so dieses Gefühl so, wir waren in Urlaub, wo keine Touristen waren. Sagen auch mal so, Touristen wollen gerne da in Urlaub sein, wo keine Touristen sind. Und so jemand, der also im Weinberg noch ächzt und stöhnt und der so arm ist, dass man ihn damit unterstützt. Also Weinkauf soll für viele ein gutes Werk auch sein. Und da sind sie natürlich bei mir, da die denken natürlich, ja, der braucht es nicht. Also es wird gekauft, weil man damit einen Winzer auch unterstützt. Das habe ich selber gemerkt an einer interessanten Sache. Als diese wahnsinnige Überschwemmung an der Ahr war, haben wir gesagt, wir nehmen einen Monat, wo wir unseren gesamten Monatsumsatz spenden an die Ahr. Und zwar einschließlich Mehrwertsteuer, einschließlich Verpackungs- und Versandkosten etc. Und das war der August. Und in dem August, wir machen im August normalerweise, sagen wir mal, einen Umsatz von, oder ich sag's mal anders, wir haben in dem Monat einen 9-mal so hohen Umsatz gemacht wie normalerweise. Das heißt, die Leute hatten das Gefühl, eine gute Sache, der Jauch kassiert's nicht selber, wir bringen den Wein nach vorne und ich selbst als Weinkonsument hab auch noch ein gutes Gefühl. Ich habe kein schlechtes Gefühl, ich habe Alkohol gekauft und trinke hier Wein, sondern ich hab die Welt verbessert. Und das ist ja auch alles prima und genauso haben wir das gemacht. führte natürlich dazu, dass in den Monaten danach keiner mehr was gekauft hat. aber das war mir die Sache wert. Das haben wir dann komplett an der Adler Hilft, das war über eine Viertelmillion, haben wir dahin spenden können. Das war toll. Aber da habe ich gemerkt, wie doch der Weinkauf sehr viel mit Herz, mit Seele, mit Helfen, mit Unterstützen wollen zu tun hat. Kein Mensch, der ein Auto kauft, macht sich solche Gedanken.
Wie viel da jetzt eingesteckt wird, das stimmt. Und ist im Umkehrschluss dann das blöd, wenn dann die Leute gar nicht mehr fragen, sondern wegen den Weinen kommen? Oder ist das genau das Ziel?
Das ist eigentlich schon das Ziel. Und das sind ja auch die Leute, natürlich, die zum Beispiel einschätzen können, wir haben ja ausschließlich extreme Steillagen bei uns. Und das bedeutet ausschließlich Handarbeit. Und die Handarbeit bedeutet unheimlich kostenaufwendig, aber dadurch natürlich eine hohe Selektionsqualität. Die haben im Grunde jede Traube einmal in der Hand und wenn die noch nicht so weit ist, dann wird halt weitergegangen und dann geht man in 2 Wochen nochmal durch den Berg durch. Das heißt, das macht sich tatsächlich in der Qualität am Ende im Glase bemerkbar. Viele sagen, mir ist wurscht, ob das ein Steilhang ist oder nicht. Hauptsache, mir schmeckt der Wein. Die bringen zum Beispiel die Steilheit der Lagen und die Mühsal der Lese und der Ernte. Keine Maschine kann rein in diese Hänge. Die steht ja in direktem Zusammenhang mit der Qualität, die am Ende im Glas sind. Das wissen und erkennen noch zu wenige.
Die Gutsweine auch alles Steillagen?
Ja, ausschließlich. Wow. Und unser Gutswein, Max, benannt nach meinem Onkel Max, kommen alle Trauben aus großen Lagen. Es gibt nichts, was bei uns nicht aus großen Lagen kommt. Es ist einerseits natürlich toll und großartig, andererseits natürlich tragisch.
Ja, das ist eine verzwickte Situation.
Dass man dann glaubt, Günther Max, G-Max, gell? Was der
kommt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wenn wir da mal sind, da muss ich zu keinem Podcast mehr gehen. Ja, mal im G-Max-Bereich landen.
Ja, aber Sie sind ja gern hier. Nächster Mal, es geht richtig schnell heute.
Ja.
Gustav, also großes Gewächs, 2013 Bockstein.
Ja, Bockstein ist ja, also wenn man mal googelt, die besten Lagen an der Saar, ist natürlich sofort Schatzhofberger, also Egon Müller und Konsorten. Dann kommt an zweiter Stelle immer der Altenberg, den wir gerade eben hatten. Und dann ist aber sofort mit dabei Bockstein, Ockfinder Bockstein und Wildinger Kupp. Okay. Also das sind eigentlich so die 4 Spitzenlagen. Und ja, im Bockstein haben wir leider nur 2,5 Hektar. Könnten gerne mehr sein, aber Bockstein ist eben sehr begehrt. Und es ist immer ein schöner Battle jedes Jahr zwischen Altenberg und Bockstein. Sowohl was die Restsüßenweine angeht, als natürlich auch was das große GG angeht. Der Bockstein ist immer ein bisschen angriffslustig, ein bisschen kräuterig, ein bisschen aggressiv, oft auch ein bisschen schräg. Schräger als der Altenberg. Der Altenberg ist der Elegante, der ist der Noble, der ewig Verlässliche, zu dem man aufschaut. Und der Bockstein ist, ja, der kann auch mal innerhalb vom halben Jahr in der Flasche sich praktisch anders rumdrehen und dann muss man nochmal wieder ein halbes Jahr warten.
Warum 13?
Habe ich jetzt einfach mal, ich habe mal geguckt bei mir zu Hause, da war das tatsächlich so von den, in Anführungsstrichen, Verbrauchsweinen war das der älteste, der da war. Ich bin also nicht gezielt auf den Jahrgang gegangen, sondern dass jetzt eben 10 Jahre um sind und dass jedes Jahr natürlich einem großen Gewächs zumindest bei uns gut tut. Also der frühere Kellermeister von uns hat mal gesagt, jedes große Gewächs, das im ersten Jahr, wo es rauskommt, schon großartig ist und ein großes Gewächs ist, das ist kein großes Gewächs. Also der hat im Grunde eingepreist, dass die Weine im Prinzip reifen müssen. Und da hat er für meine Begriffe im Prinzip recht. Es gibt manche, die sind tatsächlich nach 2 Jahren schon zugänglich. Ich habe, wie gesagt, das aufgehört nach einem Jahr, wo es dann immer hieß, in Wiesbaden sollen dann die großen Gewächse gezeigt werden. Sind noch nicht fertig, können wir noch 2 Wochen warten. Ja, wir mal sehen, ob wir es dann schaffen. So, und dann waren wir selber mit dem Ergebnis oft unzufrieden, weil diese großen Gewächse dann sehr oft noch ungebärdig sind. Sie sind halt spontan vergoren. Sie brauchen manchmal länger. Und da habe ich gesagt, um aus diesem ewigen Getriebensein herauszukommen, frühestens nach 2 Jahren zeigen. Das gibt dem Wein dann alle Zeit der Welt. Führt natürlich mal für zumindest ein Jahr dazu, dass eben man gar nichts präsentieren kann. Aber das haben wir glücklicherweise
hinter uns. Und auch kein Geld verdienen. Man kommt dann auch viel später.
Und dass die Leute sagen, wie, ihr habt gar nichts. Es gibt immer genügend Wein. Okay, dann wechseln wir auf jemand anders. Und dann jemanden wieder zurückzubekommen, ist ja auch
schwierig. Und es gibt ja ganz wenig schlechten Wein. Das ist ja noch dazu.
Ne? Ja. Dann ja, es gibt also so richtig, also früher konnte man ja ab einer gewissen Preisschwelle nach unten im Grunde ja garantieren, dass die Weine sogar unsauber waren. Keine Chance. Also wenn Sie, selbst wenn Sie heute in Discounter gehen, ich behaupte, bis Sie einen unsauberen Wein finden, dauert es schon lang.
Wahrscheinlich. Oder? Ich probiere selten so viele Discounter-Weine. Aber ja, unsauber ist schwierig wahrscheinlich. Ja.
Was heißt unsauber genau?
Ja, unsauber, dass sie merken, der hat halt Fehltöne drin in jeder Beziehung, wo sie dann sofort so eine Birne früher bekommen haben. Und da, glaube ich, ist auch bis in runter ins 5-Euro- oder sogar auch 4-Euro-Segment sind alle mittlerweile so vorsichtig geworden und so in der Messung und in der Prüfung sind die alle so perfekt geworden, dass sowas heute für meine Begriffe nicht mehr passiert.
Wie schmecken die auch, Discounterweine?
Gibt's keine.
Gibt's keine?
Nein, gibt keine. Seit fast 2 Jahren.
Ah, ist over wieder.
Ist over, ja.
Echt?
Ja, deswegen sind wir lange nicht mehr im Discounter gewesen.
Ja. Ja.
Nein, der Punkt ist, ich habe ungefähr 250 Interviews gegeben.
Wahnsinn, was das für eine Welle war.
Ja, mein Ehrgeiz war tatsächlich einen Rotwein, einen Weißwein, der nichts mit unserem Weingut zu tun hat. Erstens, weil wir keinen Rotwein haben und zweitens, weil bei der Menge, die wir gerade mal haben, wären wir nach Discounter-Maßstäben nach 8 Stunden deutschlandweit ausverkauft. Also wir können gar nicht von unserem Weingut. So, und dann habe ich eben Weine ausgesucht, zusammen mit unserem Kellermeister verkostet und dann haben wir im Grunde eine Cuvée uns gebastelt, einmal rot, einmal weiß, wo wir gesagt haben, das ist für den Einstiegsbereich, was weiß ich, für den 20-jährigen Studenten, der vor einem riesen Weinregal steht und was soll ich denn nehmen? Das wäre mal der Einstieg zu deutschem Wein, weil ich anhand meiner eigenen Sozialisierung gesehen habe, man geht immer auf Spanien, Italien, Neuseeland, Südafrika, Kalifornien etc., anstatt im eigenen Land, wo es großartige Weine gibt, da unterwegs zu sein. So, und das ist mir für meine Begriffe auch gut gelungen für ein paar Jahre. Was mir überhaupt nicht gelungen ist, ist den Leuten klarzumachen, dass es ein Unterschied zu unserem Familienweingut ist. Das heißt, es führte dazu, dass Menschen in eine Weinhandlung reingegangen sind und gesagt haben, hier kostet der Wein vom Jauch 3-mal so viel, den kriege ich ja woanders eben für ein Drittel. Und dass da, das habe ich verstanden, Weinhändler natürlich daran verzweifelt sind, und gesagt haben, das hat also keinen Sinn, dann dagegen anzuargumentieren. Und selbst mir ist es eben nicht gelungen, damit durchzudringen.
Also das war auch der gleiche Name und das gleiche Label?
Nein.
Das hieß ja auch einfach.
Nein, so, nein. Das wusste ich gar nicht. Nein. Da habe ich eben praktisch den Namen von Ottegrafen weggelassen, weil es eben mit von Ottegrafen auch gar nichts zu tun hat.
Der zugekaufte Traum.
Das wäre der Millionärswein gewesen quasi.
Ja, genau. Das wäre so ungefähr der Millionärswein gewesen. Und aber ich bin von der Kommunikation her bin ich da nicht durchgedrungen und deswegen ist das jetzt seit knapp 2 Jahren Geschichte und ich bin im Grunde da wieder back to the roots gegangen.
Und auch happy mit der Entscheidung.
Ja, im Moment schon. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Gelegenheit, dann unter Umständen auch in einem anderen Preissegment nochmal einen Anlauf zu. Also der Anlauf selber, da war ich schon froh, dass ich den gemacht habe, weil er eigentlich auch gut funktioniert hat. Also die Leute die Leute waren bereit, das zumindest mal auszuprobieren. Also dass man einfach den deutschen Wein auch bei jüngeren Leuten und bei Einsteigern richtig mal unterbringt, weil er ja überhaupt nichts mehr mit diesen Humpentrinkern, die auf diesen 19. Jahrhundert-Bildern drauf sind, mit der roten Schnapsnase zu tun hat. Sondern der deutsche Wein ist super.
Wie kann ich mir das so mengenmäßig vorstellen? Wie viele Flaschen machen Sie mit dem Van Ottegraven Weingut und wie viele waren das mit dem?
Also in einem ja, normal guten Jahr können wir bei Van Ottegraven 100.000 Flaschen herstellen. Es können auch mal 60.000 sein, wenn es Maifröste gegeben hat oder wenn sogenannte Perenospera, also falscher Mehltau, uns zugesetzt hat, eben auch mal weniger. Und in tollen Jahren kann es dann vielleicht auch mal 110.000 Flaschen sein. Mehr nicht. Das lässt sich auch aufgrund der Größe des Betriebes, des Kellers, der Verarbeitungs- und der Lagerungsmöglichkeiten, wird sich das nicht mehr. Also wir haben 16 Hektar, ja, es könnten sicherlich vielleicht auch 18 sein. Im Moment sind es aber im Grunde tatsächlich 14, weil ich 2 Hektar neu bestockt habe. Also dazwischen bewegt sich das und wird sich auch nicht mehr ändern. Also zum Beispiel, wenn wir Van Volksem nehmen, Roman Niewonitschanski, der glaube ich auch mal mit 8 oder 10 Hektar angefangen hat und ja, heute weit über 100 ist, ja, den Weg werden wir nicht...
Hat er was anderes gesagt, oder? Was hat er gesagt? Nee, alles gut. Weit über 100 ist eingeloggt.
Nein,
ich glaube, er war so bei knapp unter 100 oder was. Aber ich
er war knapp unter 100. 100. Ja, okay. Also will ich mich nicht festlegen, ob nur 99 oder 128. Na klar. Also.
Und wie viel ist es dann bei so einem allgemeinen bei
Discounter? Da ist es deutlich mehr, wobei das Teil des Vertrages ist, dass über Mengen weder vorher noch während des Verkaufs noch danach gesprochen wird.
Aber, einigen wir uns auf deutlich mehr.
Aber das war, ja, mit Betonung auf deutlich.
Okay, alles klar. Super. Was haben wir denn hier, Herr Sommelier?
Walten Sie Monsieur das Amtes? Sommelier, bitteschön. Ein Erdener Prelat.
Prolet.
Oh. Ja, der hat schon einen langen Bart.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Erdener Prelat. Die Weinlage Erdener Prelat ist eine der renommiertesten, besten und kleinsten Weinlagen an der Mosel. Oha. Sie liegt im Dorf Erden und erstreckt sich über nur etwa 1,5 Hektar. Die steilen, nach Süden ausgerichteten Hänge bieten ideale Bedingungen für den Anbau von Riesling. Lecker. Der Boden besteht hauptsächlich aus rotem Schiefer, der den Wein eine charakteristische Mineralität verleiht. Die Weine aus dem Erdener Prelat sind bekannt für Tiefe und Komplexität mit intensiven Aromen von tropischen Früchten, Honig und Gewürzen.
1989. Ja, das ist super, dass da noch steht Verband Deutscher Prädikatsweinversteigerer, nicht?
Was für ein Name. Ja. Und da ist ja hier die Schnapsdrossel vorne drauf, ne? So ein Mönch.
Da ist die, genau, richtig.
Ein Mönch, der da nochmal zugreift. Ja, habe ich bei mir im Keller gefunden. Ein herrliches Etikett würde ich heute eins zu eins sofort so wieder neu auflegen, oder? Großartig.
Ich denke immer, viele sind heute bei den Etiketten so
ein bisschen
zurückhaltend.
So ein bisschen wie Knoll in Österreich,
ja,
so von der Farbe her.
Ja, ja. Aber es ist lustig, weil die alten Losen beim Prelat haben auch das Etikett.
Ja, stimmt.
Die
ja, weil der ja auch, glaube ich, Erdener Prelat hatte er, glaube ich, auch.
Richtig, ja, und das schon gleich. Also, ja, also wir haben ja
und ich habe 89 genommen, weil wir eben gerade in Berlin sind und 89 habe ich ganz tolle Erinnerungen an Berlin, weil ich direkt beim Mauerfall in der Nacht losgefahren bzw. geflogen bin, um das hier alles mitzubekommen. Deswegen ist 89 für mich so ein...
Es war dann die erste Gratiswohnung in Berlin. Tür eingetreten.
nee, bei mir, meine Eltern wohnten in Berlin. Da war es so gesagt, es war kostenlos, ohne die Tür eintreten zu müssen.
Das ist noch besser. Also direkt, als die Mauer gefallen ist hier.
Ja, ich habe das nachts im Fernsehen gesehen, habe zu meiner Frau gesagt, hatten wir gerade unser erstes Kind, war ein halbes Jahr, wir müssen uns sofort ins Auto setzen, müssen nach Berlin. Da sagt sie, oh, das Kind jetzt aufwecken und da mit DDR-Kontrollen und allem und dann 8 Stunden oder 10 Stunden nach Berlin. Habe ich gesagt, okay, wir lassen das. Aber wir sind morgen früh um 5 Uhr am Flughafen Riem in München und dann Nehmen wir das erste Flugzeug, hoffentlich kriegen wir noch eins, Pan American. Also, morgens um 5 Uhr ganz aufgeregt da. Haben Sie noch einen Flug nach Berlin? Es war alles frei. In München hat keiner was begriffen. Bis 10 Uhr echt? Waren die Flugzeuge wirklich? Absolut leer. War ich um 6 Uhr, habe ich im ersten Flugzeug gesessen. Um 7 Uhr war ich da, das Kind bei meinen Eltern abgegeben. Und dann bin ich 4-5 Tage nur immer zwischen Ost und West, S-Bahn, U-Bahn, nur hin und her gefahren. Und das gehört so zu meinen, also, dass ich das so miterleben durfte, fand ich großartig.
Nach meiner Erkenntnis gilt das sofort.
Ja, gilt das unverzüglich. Ja,
genau. Warum das Weingut? Weingut Christoffel Beres.
Ja, das ist jetzt Zufall.
Okay.
Wobei, ich habe mit dem Namen Christoffel verbindet sich einer der peinlichsten Momente meines Lebens. Es gibt doch hier das Restaurant Hotspot.
Da war ich jetzt schon das Öfteren, ja, richtig gut.
Wo ein Chinese, Mr. Wu, alles über deutschen Riesling weiß. Hatte, glaube ich, auch mal die Weinkarte des
Riesling-Paradies
Jahres.
Riesling-Paradies auf jeden Fall.
Genau, Riesling-Paradies. Und der schenkt sehr viel Christoffel aus. Mhm. Und es gibt ja viele Christoffel. Christoffel-Brüder, Christoffel-Nachfahren, Christoffel-Dingsdongs. Und da gab es also einen Christoffel, irgendwie 82 Jahre alt, und der irgendwie gerade noch so 2 Hektar selber. Und da hatte ich gelesen, dass der gerade gestorben war. Mhm. Und dann schenkte Herr Mr. Wu, schenkte Christoffel aus. Und dann sage ich, der ist übrigens letzte Woche gestorben. Nein, ist nicht gestorben. Doch, habe ich gelesen. Nein, ist Herr Christoffel nicht gestorben. So, dann verschwand er 5 Minuten, kam dann wieder, hatte ein Handy in der Hand und sagte, Herr Christoffel, ist nicht gestorben. Gab mir das in die Hand.
Weitergegeben.
Und weitergegeben. Ich sag, hallo, Christoffel hier. Und da hatte ich nicht...
Ich lebe.
Hatte ich nicht lebe. Ja, ich hatte den für tot erklärt. Das hat er ihm natürlich sofort mitgeteilt. Alter, und das war dann irgendeine andere Linie. Und der war auch irgendwie 82 und hatte auch irgendwie 1,5 Hektar nur bewirtschaftet. Das war, ich hätte im Boden versinken können. Und seitdem immer, ist nicht gestorben.
Aber der Laden ist echt gut, die haben echt eine gerade Restsüße, was die da auf der Karte haben.
Ja, und wie er sich auskennt und was er da machen kann. Das ist auch toll, er trinkt immer mit. Ja. Das ist wirklich toll.
Sympathisch.
Mal eine Flasche auf, er trinkt auch genauso viel mit wie man selber.
Ja.
Irgendwo. Dann merkt man aber auf der Rechnung, dann fehlen 2 Flaschen. Ja, da hat er nicht berechnet. Wahnsinnig.
Ja, weil er mitgetrunken hat.
Nein. Also da ist mal eine meiner Töchter, ist mal mit ihrem Freund da hingegangen und hat irgendwie von uns irgendwie so ein ganz kleines Fläschchen mitgebracht und so. Und die hatten nicht genug Geld auch zum Essen, wo er sagte, essen Sie noch das und das und das und das und probieren Sie mal das und das. Und die wurden immer ängstlicher und haben sich gar nichts mehr getraut. Und am Ende kam der Bon für 2 Leute mit Vorspeise, Hauptgericht und also die Riesling Haute Volée durchgetrunken, alles zusammen 39,80. Das hatte er gemerkt. Irgendwie hat er irgendwie gespürt und hat dann da 5 gerade sein lassen. Also großartig. Also solche Leute gibt es eben auch noch.
Super Gastgeber.
Mr. Wu.
Eisenbahnstraße, kann ich nur empfehlen.
Eisenbahnstraße 1 oder 2, glaube ich, auf der Seite. Nicht erschrecken, was sozusagen das Interieur angeht. Also mutig eintreten. Es erinnert einen an eine württembergische Weinstube aus den 60er Jahren.
Oder kann man so sagen? Leere Flaschen, ja, das ist ein bisschen wild, ja.
die Flaschen, die da überall stehen, sind auf jeden Fall. Ja. Aber es stehen auch ein paar gute Flaschen.
Also, wenn man gern Schluss machen will, geht man mit einer Frau hin, die nicht so gern Wein trinkt und viel auf Interior hält. Dann ist das die perfekte Situation.
Das ist eine gute Idee. Jetzt muss ich mir nur, die entsprechende Frau noch uns
einigen. Aber es gefällt mir, dass der Trinkfluss groß ist heute, weil vorher haben Sie ja erklärt, Sie trinken
ich
immer
noch
nur,
wenn
die
Luft. Von dem Prälat.
Ja, weil vorher haben Sie ja gesagt, Sie trinken immer nur, wenn die Luft schwarz wird.
Ja.
Das ist ja eigentlich so eine Wirte-Attitude. Sind Sie ein guter Gastgeber?
Nicht so. Weil ich dann lieber, ich sitze lieber gern selber und quassel so vor mich hin und so praktisch so diese Aufmerksamkeit nachschenken und ist alles recht so etc., die geht mir ein bisschen ab. Also wenn ich einmal sitze, dann sitze ich auch gern. Bleib dann da auch hocken. Das ist zum Beispiel hier die Farbe bei diesem Erdener Prälat 89er. Das ist ja eine
Spätlese. Es ist unglaublich, wie frisch die Flasche ist.
Ja,
und wie so würzig. Und das hat so einen leichten Lebkuchen-Touch, merkst du? Fast ja, was Weihnachtliches. Aber am Gaumen ja, dann wieder das Zitrische, fast limettig eigentlich. Unglaublich. Das ist super Flaschen. Sammeln Sie viel Wein? Nein?
Nein. Weil ich diese ganzen Sammler kenne, die einen dann stolz durch ihre Keller führen und wo man weiß, sie werden es nicht ansatzweise schaffen, das dann mal. Also die haben im Grunde dann oft den Sammelwahn und dann hört man auf einmal, dass sie eine Leberzirrhose haben und nur noch Fruchtsäfte maximal trinken können. Und irgendwann, was ist denn aus ihrem Keller geworden? Ja, da ist jetzt mal einer gekommen und den habe ich komplett verkauft. Und also nein, ich kauf mal dieses oder jenes, aber dafür trinke ich, habe eine Familie, die ganz wenig Alkohol trinkt und ich gebe auch zu, ich tue mich schwer, dann so eine Flasche aufzumachen und dann selber erstmal die Hälfte und dann am nächsten Tag nochmal dieselbe und am nächsten Tag bin ich aber eigentlich 5 Tage weg und ist dann nach einer Woche der Wein dann noch okay. Also ich trinke schon gern mit anderen zusammen, wo dann eben auch ein bisschen was weggeht.
Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Wir haben ein bisschen eine Terminkollision, wir haben etwas Stress, es ist fast 13 Uhr. Die Sache ist, brechen wir jetzt ab und oder beziehungsweise reden wir noch 10 Minuten und haben dann eine kurze Folge ohne richtiges Ende oder wir laden uns einfach selber im Sommer ein aufs Weingut von Ottergrafen. Das ist das einzige Weingut mit einer eigenen Bahnhofstation.
Richtig.
Für Alkoholiker,
ja. Für Alkoholiker ein Traum. 100 Meter entfernt und man muss auch nicht irgendwie den Berg hochgehen. Es ist tatsächlich ein eigener Bahnhof, wo man dann ins Weingut reinfällt. Können Sie auch mal googeln, Saar Riesling Sommer. Da kann man, das ist Ende August, wo man praktisch alle Riesling, da gibt es eine Flatrate, irgendwie, ich glaube, 40, wow, 45 Euro, alle. Und es gibt einen Shuttle auch, also nicht nur die Bahn, sondern man wird dann auch mit Bussen von Weingut zu Weingut gefahren. Das ist großartig. Und das dann bei uns im Park und im Sommer.
Weil von meinen 18 aufgeschriebenen Fragen konnte ich 3 stellen. Wir sind komplett hinten. Ein Wein ist auch noch hier vom Hans Schwarz, den wir auch irgendwie trinken müssen.
Ja, den behaltet er. Das ist ein Österreicher, ein Wahnsinnstyp, den ich mal kennengelernt habe und der mir gleich erklärt hat, dass er einen Wein macht, der in Deutschland verboten wäre. Ein Strohwein war bis von 71 bis 2009 wohl verboten. Also da werden die Trauben werden auf so Matten gelegt und, genau, und getrocknet und dadurch wird denen die Feuchtigkeit entzogen, dann sind die eben noch entsprechend süßer. Es sind, also, wir haben Sie am Anfang gesagt, ein Umfaller, ein Mörderwein.
Ein Totschläger.
Weil
das hat 16 Volumensprozent
in der ja, genau. Das ist so im Amarone-Bereich.
Aber da ich mit Hans und Michael sehr gut befreundet bin, nehme ich gerne eine Kontoflasche mit dann.
Ja, wunderbar. Also,
also würde ich sagen, machen wir einfach nur einen Song, oder?
Ach so, der Song, gerne. Ja, richtig. Ja, also ich glaube, man wird ja geprägt so zwischen 15 und 30 von seinem Musikgeschmack. Ich hab so ein bisschen was Melancholisches rausgesucht von den Dire Straits, Brothers in Arms.
Oh, Dreis, das ist richtig geil.
Ja, und tolles Lied. Meine mich zu erinnern, über 5 Minuten lang, ich weiß nicht, ob dieser Podcast sicher das aushält.
Doch, die Playlist, da gibt's, da ist von Beethoven. Das ist
sogar eine sehr positive Bereicherung.
Blümchen, alles drin. Ich würde auch sagen, das ist schon in den Top 5 von der Playlist. Dire Straits, Brothers in Arms, zack, eingeloggt in unsere Teruan Adiletten Spotify Playlist.
Und ich kann übrigens bestätigen, die sitzen hier, also sitzen hier wirklich in Adiletten und erschweren kommt hinzu mit weißen Wollsocken drin.
Ja, wenn schon, denn schon.
Ja, ich dachte, Österreicher typisch deutsch, nicht?
Oh. Ich hatte die Curly's Kabi-Socken sogar
extra. Ah ja, schau, du hast ja die Sponsoring-Socken.
Ja, nee, hat Spaß gemacht. Und dann herzliche Einladung.
Ich schenke auch ein. Sie dürfen sitzen.
Wir bringen dann auch ein paar Flaschen mit.
Ja, oder zur Jahrgangspräsentation bei uns. Ist jetzt irgendwann im Juli an einem Samstag. Also
am Wochenende sind wir auch.
Und wir haben ein tolles Konzert am 18. Juli. Haben wir 1000 Zuschauer können rein. Und da machen wir so richtig die größten Hits. So eine Coverband aus Trier, die richtig gut ist. Hatten wir letztes Jahr auch schon. Von Otte Grafen Rockt heißt es und geht
abends. Aber keine Rammstein-Cover.
Geht auch, nein. So, keine Row Zero.
Die Row Zero. Aber hier, bevor wir die entlassen, ich glaube natürlich, dass Sie keine Anleitung zum Weinsaufen brauchen, aber wir geben sie Ihnen trotzdem gerne mit.
Anleitung zu fast alles, was du über Wein wissen willst. Fast alles.
Fast alles, das ist ganz wichtig. Super. Nur fast.
Toll, vielen Dank.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Hab mich wirklich sehr gefreut, ja.
Ich bin eine Bitch.
An der Saar. Zitat der Folge.
Da kann ich natürlich Bordeaux-Klassifikation von 1855. Da habe ich heute, bin ich natürlich weit dahinter zurückgeblieben.
Für die harten Arbeiten im Weingarten gibt es auch noch ein Käppi, damit die.
Keine Reservierung. Sehr gut. Das nehme ich für. Keine Reservierung, steht vorne auf der Mütze drauf.
Ist immer gut.
Nehme ich dann fürs Restaurant.
Ja, hervorragend.
Keine Reservierung, Fragezeichen.
Richtig. Ja. Wir haben noch so viele Themen, nicht? Villa Kellermann etc., das besprechen wir dann alles.
Oder wir machen irgendwann mal, wenn Ihnen jemand ausgefallen ist.
Genau.
Super. Also nächste Woche.
Aber Juli ging super. Ich habe im Juli gar nichts vor. Ja. Hervorragend.
Ja, perfekt. Danke. Vielen Dank, würde ich sagen.
Ich danke.
Cheers.
Und dann, jawohl.